durch dieses Schulsystem und die eigenen Erfahrungen ist man ja sehr schnell in dem Denken, oh Gott, was passiert denn eigentlich in der Zukunft und was ist in der Vergangenheit gewesen? Und tatsächlich auch mit den Kindern so den Tag zu genießen und im Jetzt zu sein und sich eben nicht darüber Gedanken zu machen, was ist denn jetzt mit der Legasthenie, was ist mit der Dyskalkulie?
Hallo beim Potenzialfrei-Podcast. Mio Lindner macht einen Podcast mit
Denise Reitzenstein.
Das ist total schön, dass du da bist. Jetzt haben wir schon ein bisschen angefangen zu reden und ich habe extra aufgepasst, dass wir uns nicht verquatschen, sondern relativ schnell auf den Aufnahmeknopf drücken. Fangen wir einfach gleich an. Welchen Tipp würdest du den Eltern mit auf den Weg geben, wo die Kinder einfach Probleme haben, die Kulturtechniken zu erlernen oder es einfach einen anderen Weg brauchen als andere Kinder?
Naja, grundsätzlich gilt, aber gerade auch für Kinder, die diese Problematik haben oder diese Herausforderung im Leben, Kinder sollten oder Eltern sollten für die Kinder einstehen und gegebenenfalls auch für die Kinder kämpfen und nicht dagegen. Das ist manchmal so ein bisschen so ein Teufelskreis, in den man reinlaufen kann.
Wie bist du denn rangekommen an das Thema? Wann ist es denn bei euch zu Hause aufgefallen?
Bei mir oder bei uns zu Hause ist das Thema tatsächlich in der Kindergartenzeit der jüngeren Tochter. Ich habe zwei Kinder, die sind jetzt 12 und 13, aufgefallen. Kindergartenerzieherin, die kam irgendwann auf mich zu oder auf uns als Eltern und hatte berichtet, die Tochter tut sich sehr schwer mit bestimmten Regeln bei den Spielen. Da ging es jetzt gar nicht um soziales Verhalten, sondern tatsächlich auch darum, gerade im Rechnen oder im Verarbeiten eben von Prozessen, dass sie da vor Herausforderungen stand. Wir sind deswegen schon in der Kindergartenzeit mit dem Kinderarzt im Gespräch gewesen und haben uns da mit beschäftigt, was da die Ursache sein könnte, sind deswegen schon in der Kindergartenzeit zur Ergotherapeutin und zur Logopädin gegangen und dann aber mit Schuleintritt war dann auch klar, dass da irgendwas beim Lesen, Schreiben und vor allen Dingen beim Rechnen, Lernen nicht stimmt.
Also ist beides aufgetreten?
Es ist beides aufgetreten. Also vor allen Dingen die Rechenstörung ist das gravierendere Problem, tatsächlich aber eben in Kombination auch mit einer Lese- und Rechtschreibstörung, ja.
Weil ja viele noch gar nicht wissen, dass es gut ist, gleich mal auch sich das andere anzugucken, weil es viel häufiger kombiniert auftritt, als wir glauben. Und da die Forschung gerade dran ist, aber eben so wie du auch berichtest, dass es kann sein, dass dann eins ein bisschen mehr ausgeprägt ist und das andere dann wegrutscht. Nachdem ihr schon so viel gemacht habt, auch schon vor der Schule, wie ging denn das dann weiter in der Förderung in der Schule?
Tatsächlich gab es da erstmal überhaupt gar keine Förderung. Also sie ist dann nach Ergotherapie und Logopädie in die Schule gekommen. Es gab dann auch noch was wir augenärztlich abklären mussten. Da ist so eine Schielfehlstellung auch beim Auge. Die ist nicht immer da und nicht immer zu sehen. Sie hatte eine Brille bekommen. Also wir haben versucht, optimale Ausgangsbedingungen zu schaffen für die Schule. Und es ist relativ bald. 2018 ist sie in die Schule gekommen. Nach den Herbstferien hatte ich tatsächlich das erste Gespräch mit der Klassenleitung gehabt. Irgendwas stimmt da beim Rechnen nicht. Und es war offensichtlich, dass gerade in dem Bereich die größte Herausforderung eben bestand, weil überhaupt kein Zahlenverständnis vorhanden war. Man auch gesehen hat, sie hat kein Mengenverständnis. Sie kann mit den Ziffern keine Verbindung herstellen. Also diese ersten Grundlagen, die halt da entstehen sollten, da konnte sie irgendwie überhaupt gar nichts mit anfangen.
Es war ja dann relativ schnell doch, dass der Lehrerin aufgefallen ist, dass da anfangen Lücken aufzutreten.
Genau, aber dabei blieb es dann im Wesentlichen auch. Also es ist ihr aufgefallen, da stimmt was nicht. Und dann ist immer mehr tatsächlich auch auf uns als Familie überantwortet worden. Also es wurden dann Arbeitsblätter mit nach Hause gegeben und wir hatten tatsächlich uns da auch sehr bewusst für entschieden, diese Tochter wie die andere auch in den Ganztag zu geben, weil uns das, wir sind ja in Bayern mit unseren Kindern, uns auch schmackhaft gemacht wurde, dass da eben besonders viel Förderung und zusätzliche Aktivität halt auch geboten wird in dem Ganztag. Aber von dieser Förderung haben wir eben nichts mitbekommen, sondern tatsächlich fand das dann alles noch am späten Nachmittag statt, wenn das Kind erschöpft aus der Schule kam und wir dann mit ihr noch da saßen und diese Arbeitsblätter dann lösen sollten. Und das hat natürlich mit der Zeit auch ein ziemliches Ungleichgewicht in die Familie reingetragen, weil da ja noch eine ältere Tochter war, anderthalb Jahre älter, die ja auch ihre Bedürfnisse hat und auch durch dieses Schulsystem geht und andere Herausforderungen und Stärken mitbringt bei dem Thema. Und es konzentrierte sich mit der Zeit halt immer mehr bei der jüngeren Tochter die Aufmerksamkeit und auch der Druck, diese Arbeitsblätter noch zusätzlich zu den sonstigen Aufgaben zu erledigen.
Wie hat sich denn das geäußert?
Wir waren natürlich als Eltern zunächst mal überfordert mit der Situation. Wir haben, glaube ich, so reagiert, wie viele reagieren, die damit auch zum ersten Mal konfrontiert sind, auch mit Stress, und haben den Stress sicherlich am Kind auch ausgelassen. Das gab dann immer wieder auch Streit und sehr viel Auseinandersetzung. Ich habe auch bei meiner jüngeren Tochter dann aber beobachtet, dass bei ihr der Stress vor allen Dingen durch ein starkes Schwitzen der Hände dazu geführt hat, dass diese Arbeitsblätter eigentlich immer mehr durchweichten, sodass es eigentlich auch überhaupt gar nicht möglich war, diese Arbeitsblätter zu lösen. Und es war erkennbar zunehmend, dass sie auch einfach das so nicht wird lernen können und dass bei ihr die Verzweiflung auch steigt, etwas von ihr zu fordern und zu verlangen, was sie nicht erbringen kann, aber eben nicht, weil sie faul ist oder weil sie nicht willens wäre. Sie war durchaus willens und sehr motiviert, auch diese Sachen zu können, aber sie konnte es eben nicht können. Und das war dann das, was zunehmend zur Herausforderung wurde, zumal halt eben auch von Schulseite keinerlei Hilfestellung oder Angebot gekommen ist, wie man eben diesem Kind auch helfen kann.
Und seid ihr irgendwann außerschulisch losgezogen?
Genau. Ich hatte dann das ist ja dann oft so, dass man sich mit anderen Eltern unterhält und mit vorzugsweise anderen Müttern. Es ist ja tatsächlich auch gerade in Bayern noch oder zumindest in der Landeshauptstadt München, wo wir sind, oft so, dass die Erziehungsverantwortung dann doch im Wesentlichen und gerade bei dieser Thematik dann bei den Müttern aufschlägt und man ist dann im Gespräch darüber. Ich habe eine Freundin, die auch eine Tochter hat mit einer Dyskalkulie und auch kombiniert mit einer Legasthenie, auch da die Dyskalkulie ein bisschen stärker ausgeprägt. Die hatten gerade die Testung hinter sich gebracht und eine Diagnose, was ja dann schon mal irgendwie hilft, da ein bisschen Last rausnimmt. Und ich hatte mir dann die Kontakte geben lassen. Wir sind dann auch zum Testen gegangen. Das war dann allerdings isoliert nur die Dyskalkulie, die da getestet wurde. Und es war klar, da ist noch mehr dahinter. Und das ist nicht nur die Rechenstörung, die eine Rolle spielt in der Lernentwicklung, sondern mehr. Und dann eben wieder auch Rücksprache gehalten mit dem Kinderarzt. Und der hat uns dann weiter verwiesen, eben hier vor Ort an einen Spezialisten, der eben auch in der Forschung federführend ist zum Thema Dyslexie und Dyskalkulie. Da haben wir dann eine große begabungspsychologische Testung gemacht mit mehreren Terminen und hatten eben am Ende dann eine Diagnose. Und was dann zumindest, wir waren zu dem Zeitpunkt ja noch im öffentlichen Schulsystem mit der Tochter, wichtig war auch erstmal ein Attest. Also wenigstens bei der Legasthenie ist das dann so ein bisschen ein Schutz gewesen, den man dann auch hatte, und ein Zettel, den man dann bei der Schule halt vorlegen konnte. So hier, das Kind kann nichts dafür. Das Kind hat hier halt einfach eine Lernentwicklungsstörung und es ist wichtig, dass wir ihr jetzt helfen. Und bei der Dyskalkulie, das ist ja nun auch gerade nach dem Urteil im vergangenen Jahr, hat ja die Legasthenie vom Bundesverfassungsgericht Anerkennung wenigstens bekommen, auch als Behinderung. Aber eben für Kinder mit einer Dyskalkulie ist es ja nach wie vor eine Sache, die keinerlei Anerkennung und Unterstützung erfährt, auch im Schulsystem. Und da waren wir dann natürlich sehr auch auf uns allein erstmal gestellt. Und wir waren dann tatsächlich auch in gewisser Weise Corona-Profiteure, weil wir nach dieser Diagnose dann erstmal ins Homeschooling geschickt wurden. Und das war so der neuralgische Punkt, der in der Grundschule dann eben anfängt mit der Notengebung, so zu Beginn der zweiten Klasse, der Übergang vom Halbjahr. Da kam dann der Shutdown und das heißt, unsere Tochter war dann eben nicht der Notengebung ausgesetzt. Und wir hatten ein bisschen Zeit, uns dadurch auch erkauft, eine Lösung zu finden, wie wir der Tochter helfen können.
Und was ist da gekommen?
Ja, tatsächlich dann durch diese große Testung mit der Diagnose, die dann kam, schon auch in das Gutachten reingeschrieben bekommen, dass der Besuch einer Montessori-Schule ganz sinnvoll wäre. Und tatsächlich habe ich mich dann sehr auf die Hinterbeine gestellt und viele Anträge und Bewerbungen geschrieben für Montessori-Schulen im Stadtgebiet. Und eine hatten wir dann besonders im Fokus, die schon auch eine sehr lange Tradition hat und sehr viel Erfahrung auch mit der individuellen Begleitung von Kindern mit jedweden Herausforderungen, sei es mit einer Hochbegabung, aber eben auch mit Lernentwicklungsstörungen oder auch körperlichen Behinderungen und auch Kindern, die, was auch immer das heißt, ganz normal sind. Und wir haben dann da Glück gehabt, dass am Ende eben dieses wahnsinnigen Antragsprozesses. Ich bin ja auch an der Universität als Wissenschaftlerin und ich kann mich nicht erinnern, jemals irgendwie so einen Antrag in meinem Leben geschrieben zu haben im beruflichen Bereich, der mir so viel Arbeit und gemacht hat und so viel Kopfzerbrechen bereitet hat wie dieser Antrag, weil mir einfach klar war, wir brauchen hier eine Lösung und das ist eben wichtig für dieses Kind. Und ja, wir hatten dann Glück und sind auf diese Schule gekommen, die wir uns gewünscht haben. Und das hat eine große Erleichterung gebracht für alle Beteiligten, vor allen Dingen eben auch für die betroffene Tochter.
Habt ihr irgendwie festgestellt, auch zum Beispiel im Rahmen dieser ganz großen Testung, wo ja ringsrum ganz viel geguckt wird, ob es noch andere Überschneidungen gibt mit Hürden, die auftreten können oder Hindernissen, die eigentlich oder die ein Leben auch noch beeinflussen und auch die Entwicklung?
Tatsächlich haben wir so ein bisschen immer als Eltern da auch präventiv gedacht, weil uns schon auch klar war, wenn der Druck so weitergeht, dann ist das eigentlich der direkte Weg in eine Depression oder eine andere psychische Erkrankung, die halt dazukommt. Und es ist ja so ein bisschen widersinnig, dass Unterstützung auch finanzieller Art erst dann gewährt wird, wenn dann eine Depression schon da ist. Und das wollten wir ja verhindern. Also wir wollten ja, wir wussten, wir haben jetzt die Diagnose und wir wollten nicht warten, bis das Kind halt erstmal psychisch elend da niederliegt, sondern dass wir einfach jetzt aufbauen können und weitermachen können in der Entwicklung, aber eben individuell angepasst auf das Kind und diesen Teil uns einfach ersparen, dass sie halt depressiv wird, eine Angststörung entwickelt, was die Schule betrifft oder ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder sowas, also das, was in der Forschung dann immer als Komorbidität dann dazukommt, das wollten wir eben vermeiden und deswegen dieses schnelle und dieser Druck auch, der bei uns als Eltern da war, halt eben schnell eine Lösung auch zu finden. Und es war klar, dass wir diese Lösung nicht mit dem öffentlichen Schulsystem finden würden. Also wir hatten natürlich dann auch nach der Diagnose Gespräche mit der Klassenleitung und auch mit der Schulleitung. Und bei der Klassenleitung hatte ich sehr stark den Eindruck, das war ja dann die zweite Hälfte des zweiten Schuljahres gewesen. Naja, das Schuljahresende ist bald greifbar, dann ist sie dieses Kind los und sie kann das Problem dann sozusagen, muss sie sich damit nicht weiter auseinandersetzen. Sie hatte, was menschlich verständlich war, aber überhaupt nicht förderlich, unsere Tochter im Mathematikunterricht immer geschont und gar nicht mehr drangenommen, um ihr unangenehmes Situation zu ersparen. Das war einerseits gut gedacht, aber andererseits eben keine Lösung. Vor allen Dingen dafür, wie man eben dann doch auch mit der Zeit solide Grundlagen im Rechnen lernen aufbauen kann, sondern das war einfach nur so ein Problem aufsitzen und dann sich nicht weiter damit zu beschäftigen. Und was mich eben auch da ein bisschen überrascht hat, war das fehlende Wissen zum Thema Dyskalkulie, weil ich eben von einer anderen Mutter wusste, deren Tochter schon älter war, die auch eben bei dieser Lehrkraft war. Und das heißt, die war evidenterweise mindestens mit einem Kind vorher schon mal konfrontiert, das diese Rechenstörung hatte. Und es war dann eben plötzlich eben kein Wissen mehr darüber vorhanden. Und das fand ich sehr befremdlich. Und auch das Telefonat, das ich mal dann hatte mit der Schulleitung, war sehr befremdlich. Denn von da kam auch keine wirkliche Unterstützung oder Perspektive für das öffentliche Schulsystem. Das war sehr seltsam, weil ich wirklich eine Lösung wollte und Hilfe und Unterstützung für die Tochter. Und plötzlich mich in einem Gespräch wiedergefunden habe mit einer Direktorin, die mir erzählte, ich solle keine Schuldgefühle haben. Und die hatte ich einfach auch gar nicht. Und da hatte ich nur den Eindruck, die ist durch eine gute Schulung gegangen. Aber es war eben auch, hatte nichts mit Problemlösung zu tun, sondern auch nur mit Problemverlagerung. Vor allen Dingen auf ein Thema, das ja gar nicht da war. Und was mir wichtig gewesen wäre, halt wirklich dann auch konkret zu wissen, was kann von Seiten der Schule getan werden, um dem Kind den Weg durch die Schule zu erleichtern. Und Hilfsmittel, Hilfsangebote zur Verfügung zu stellen. Und das war dann wirklich was ich sehr dramatisch fand als Erfahrung, dass da keine Hilfe kam.
Dass mehr Wissen jetzt da ist in den Schulen, es reicht nicht aus, also besonders im Bereich Rechenstörung, das ist noch nicht so klar, es kommt auch viel häufiger noch, also einfach, weil es noch nicht so bekannt ist auch. Naja, Rechnen geht halt nicht. Aber was es heißt, wenn wirklich die Grundlagen nicht funktionieren und wie weit das eingreift ins Leben und in den Alltag, vergleichbar wirklich mit der Legasthenie, das ist auch extrem behindert, sich irgendwie frei zu entfalten und auch teilzuhaben an der Gesellschaft. Das Bewusstsein ist noch nicht flächendeckend da, auf gar keinen Fall.
Ja, das merke ich auch. Also das sind tatsächlich auch Gedanken, die man dann oder die ich auch hatte relativ früh, gerade wenn es dann eben um die den Weg in die Gesellschaft geht und auch um demokratische Teilhabe, dass man natürlich halt so ein Kind auch beobachtet unter dem Gesichtspunkt, okay, was ist denn zum Beispiel später mal mit dem Wählen gehen? Ich finde das oft schon kompliziert, diese riesen Wahlzettel in der Kabine zu überblicken mit unheimlich viel Text. Und dann soll ich da auch noch irgendwie 30 Stimmen häufeln können und bis zu 3 Stimmen an verschiedene KandidatInnen irgendwie verteilen. Wie macht das ein Mensch, der eben da nicht so ausgestattet ist, dass er funktioniert, wie das System sie oder ihn gerne haben möchte? Und Dinge wie halt das Wechselgeld nachzählen nach einem Einkauf gehen eben nicht so schnell, wie Prozesse an der Kasse oft von vielen Leuten gerne laufen sollen. Und das sind dann Dinge mit der U-Bahn, mit dem Bus fahren. Man hinterfragt dann ja plötzlich das eigene Leben auch ganz anders, wenn man damit konfrontiert ist, dass Dinge, die man für so selbstverständlich gehalten hat, eben nicht so selbstverständlich sind und bekommt einen ganz anderen Blick auch aufs Leben.
Oder dann andere Beispiele, die mir einfallen, ist, wenn dann kommt, naja, man kann ja einfach die App nutzen, um da hinzukommen, aber dafür muss ich die App verstehen können und übertragen aus dem 2D aus der App in den Raum. Und eben, ich hatte jetzt vor kurzem mit einem meiner Schützlinge eine Diskussion darüber, Wechselgeld braucht man nicht mehr. Und man braucht es auch nicht mehr rechnen können, weil man hat ja die Karte. Mhm. Aber dafür muss ich wissen, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, wie viel, also ich muss es trotzdem überschlagen können. Ich muss noch viel mehr im Kopf haben, was irgendwie habe ich zur Verfügung und was bedeutet das, weil das Rübergeben an Geld wegfällt. Das heißt, das ist die ganze Zeit bleibt, Geld wird immer abstrakter. Ist schon immer abstrakt gewesen und durch die Karte wird es noch abstrakter und dann noch schwieriger für welche, die kein Verständnis haben für Mengen und Zahlen. Jetzt bist du ja noch weiter rumgewandert. Du hast ja nicht, bist ja nicht stehen geblieben.
Was auch wichtig war in diesem ganzen Prozess, tatsächlich die Vernetzung mit anderen Eltern. Und das hat sich ganz gut gefügt, weil bei mir immer auch gleich eine wissenschaftliche Neugierde damit vorhanden war. Und ich bin auch relativ bald nach der Diagnose in den Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie eingetreten und bin da auch Aufforderungen gerne nachgekommen, darüber zu berichten und zu schreiben, was die Geschichte unserer Tochter ist, und war angenehm überrascht, wie positiv das aufgenommen wurde und vor allen Dingen dann auf Personen zu treffen, die ganz ähnliche Geschichten in der Begleitung von Betroffenen erlebt haben, sich da gegenseitig auch Mut zuzusprechen und Energie zu tanken buchstäblich, um weiterzukämpfen für die Kinder und eben nicht gegen die Kinder. Also es ist ja so ein bisschen, wir hatten im Vorgespräch vorhin über dieses typische Schubladendenken ja auch gesprochen, dass man immer wieder auch auf Lehrkräfte trifft, die dann doch noch so eine alte Denke haben, das Kind muss aber in die Schublade passen. Und ja, dass das so eine Sache ist, die man dann gemeinsam irgendwie versucht auch aufzubrechen, dieses Schubladendenken. Ja. Und das gelingt aber eben nur gemeinsam und nicht als Einzelkämpfer. Das ist eben eine Sache, eine Erfahrung, die ich da sehr positiv auch gemacht habe und den Austausch eben über die Geschichten, die man da so hat. Und ich erinnere mich da gerne an eine Begegnung mit einer, die lange auch den Bundesverband geleitet hat, Christine Tschügel, die hat jetzt auch gerade einen Preis bekommen für ihr Engagement. Und ich hatte eben auch darüber berichtet, jetzt ist die Tochter auf der Montessori-Schule und sie, ach ja, das erkenne ich auch, das ganz gut, das System. Und ich hatte da gerade auch nochmal dran gedacht, was du gesagt hast, eben über dieses mit der Karte zahlen und das Wechselgeld nicht mehr nachzählen. Es ist ja so ein bisschen kurios, dass dieses öffentliche Schulsystem sehr oft auf, oder nicht, also ich kann ja nur unsere Erfahrung weitergeben, ich übertrage das immer unzulässigerweise wahrscheinlich auf andere Schulen, das ist sehr unfair, weil es viele Lehrkräfte sicherlich auch an öffentlichen Schulen gibt, die ganz andere Ideen da reinbringen, aber es ist doch recht verbreitet, mit Arbeitsblättern auch schon ab der ersten Klasse zu arbeiten. Und das ist ja so ein bisschen so dieses Denken, ich bezahle mit Karte. So, es ist immer alles schon abstrahiert und irgendwie auf dem Blatt. Und das war das, was ich sehr angenehm fand bei dem Wechsel in die Montessori-Pädagogik, die für mich auch völlig neu war. Ich bin auch völlig konventionell aufgewachsen mit einem Schulsystem, allerdings in Schleswig-Holstein, von dem ich oft das Gefühl hatte, so wie ich zur Schule gegangen bin in Schleswig-Holstein in den 80er, 90er Jahren, das war alles schon ein bisschen weiter als das, was ich jetzt hier bei den Töchtern in Bayern erlebe. Und in der Montessori-Schule war dann halt eben dieses Aha-Erlebnis, die machen viel über das buchstäbliche Begreifen. Also so wie du sagst, du brauchst das Wechselgeld zum Nachdenken. nachzählen, um überhaupt rauszufinden, ob dich da jemand betrügt. Aber wenn du mit Karte zahlst, kann dich auch jemand betrügen. Und das ist dann noch viel fieser und gemeiner, weil du dann vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit hast, das nachzuprüfen, wenn du eine Dyskalkulie hast oder das eben auch noch vielleicht in Kombination mit einer Legasthenie, also eben kombinierte diese Rechtschreibstörung irgendwie auch noch. Und das fand ich so toll an der Schule, dass das, oder finde es nach wie vor, sie ist auch nach wie vor auch im Sekundärbereich in der Montessori-Schule, also jetzt von der Grundschule da in die Mittelstufe auch gewechselt und dass das Lernen halt wirklich da ansetzt, konkret Dinge zu begreifen, auch im mathematischen Bereich. Die arbeiten ja mit dem, was eben so Perlensystem, goldenes Perlensystem halt irgendwie auch heißt. Und es ist natürlich sehr viel anschaulicher, wenn man nicht halt irgendwie sofort Ziffer und Menge auf dem Blatt abbildet, sondern wirklich die Menge in der Hand hat und man kann das begreifen und dann eine Zahlenvorstellung zu entwickeln. Das fand ich irgendwie auch dann beim Reflektieren auch des eigenen Weges, wie man mathematische Fähigkeiten entwickelt hat, irgendwie einfach wahnsinnig logisch und klar auch. Und das, was dann auch bei mir in Gang gesetzt wurde, war interessant, weil man natürlich dann retrospektiv auch Dinge aus dem Werdegang der Tochter beginnt zu begreifen. Du hattest ja vorhin nach dem Anfang gefragt oder wann wir zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert waren. Ich hatte dann einfach gesagt, ja, irgendwie im Kindergarten. Aber das stimmt zumindest retrospektiv betrachtet auch nur so halb, weil tatsächlich schon pränatal bei unserer Tochter Dinge nicht so nach Norm gelaufen sind und so wie die Schublade sie gerne gehabt hätte. Man hat ja dann irgendwie eine unheimliche Überwachung auch in so einer Schwangerschaft und rennt dann da von Ultraschall zu Ultraschall und dann wird halt irgendwie immer der Daumen gehoben oder runtergemacht, ob alles irgendwie im grünen Bereich ist oder nicht. Und das war bei uns eben schon sehr früh so, dass da irgendwas nicht stimmt. Also irgendwie waren die Extremitäten ein bisschen verkürzt gewesen und die Kommunikation da mit dem begleitenden Gynäkologen lief sehr gut. Der hatte sich dann noch eine Zweitmeinung auch holen wollen und ab da fing es dann auch wirklich an, kompliziert zu werden. Das hat sich eigentlich bis zu dem Thema Dyskalkulie, Legasthenie halt immer auch durchgezogen. Dann, dass die Kommunikation nicht funktioniert hat. Das war, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, der 23.12.2011. Also so ein Tag vor Heiligabend, da hatte ich dann die Zweitmeinung und das war dann ja irgendwie einen genetischen Defekt bei ihrer Tochter wird es geben. Da können wir also zurzeit nicht sagen, welcher das ist, können wir jetzt nichts machen. So, und dann wurde ich nach Hause geschickt und das ist ja dann auch erstmal so eine Aussage, mit der man ganz alleine ist. Vielleicht auch so ein bisschen wie mit der Diagnose Dyskalkulie oder Legasthenie. Man hat dann irgendwie so eine Aussage, die steht völlig unverbunden da und man weiß nicht, was die Konsequenz ist. Und das war ja eben bei der Diagnose dann auch so. Man hat dann zwar irgendwie erstmal was, woran man sich festhalten kann, aber die Frage, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und das hatten wir eben schon sehr früh bei der Tochter gehabt und eben auch keine normale, also wieder in Schubladen gedacht, Entwicklung, was so die ganze Motorik dann betrifft in der frühen Kleinkindzeit, eben auch spät laufen gelernt. Und da hat man dann eben auch gemerkt, spätestens halt durch dieses Lernen in der Montessori-Schule, oh hoppla, dieses Kind konnte gar nicht aus rein physikalischen Gründen Umwelterfahrungen sammeln, wie das gleichaltrige Kinder in dem Alter ohne diese vielleicht etwas verkürzten Extremitäten gekonnt hätten, weil sowas wie Hebelwirkung, ich kann mich noch daran erinnern, die Ergotherapeutin hatte das dann mal irgendwann im Kindergartenalter zu mir gesagt, naja, wie hätte sie denn auch irgendwie früher laufen lernen können als mit 2 Jahren? Gucken Sie sich doch an, das ist einfach nur normale Hebelgesetze, die da halt irgendwie greifen. Das geht halt einfach nicht in dem Verhältnis von Rumpf zu Beinen. Ja, und das ist dann natürlich halt schon eine ganz andere Umwelterfahrung gewesen, die sie da gemacht hat. Aber erstmal nur eine andere, keine schlechtere oder bessere. Und das hat aber eben sicherlich auch Auswirkungen gehabt auf diese späteren Lernthemen und vor allen Dingen dann auch die Herausforderung zu sehen, dass halt diese verschiedenen diagnostischen Bereiche überhaupt nicht zusammenarbeiten. Also sie hat, das war dann auch ein langer Weg, bis wir da eine Diagnose hatten. Was ist dann eigentlich die Ursache dieser verkürzten Extremitäten? Da war sie, glaube ich, 5 Jahre alt, bis wir dann zum ersten Mal davon hörten, dass sie eine Schocks-Gendeletion hat, also ein bestimmtes Gen bei den Geschlechtschromosomen oder eine Gensequenz fehlt da. Das hat was mit dem Wachstum zu tun und wirkt sich auf die Wachstumsfuge aus. Also sie hat einen ganz normalen Wachstumshormonstand gehabt. Das sind alles Dinge, die dann halt gemessen worden sind, aber die wirken sich eben aufgrund dieser Schocks-Gendeletion bei ihr nicht so aus, wie das halt bei anderen Menschen der Fall wäre, die halt 2 Schocksgene haben. Sie hat eben nur eins und dadurch ist sie halt eben immer ein bisschen kürzer vom Wuchs gewesen und hat eben ganz andere Erfahrungen dann auch gemacht. Und das ist dann wieder ein diagnostischer Bereich gewesen in der Endokrinologie. Dann hatten wir die Augenheilkunde mit eben dieser Schielstellung gehabt. Das war wieder ein diagnostischer Bereich. Und dann hatten wir nachher irgendwann diese neurobiologischen Themen, diese Lernentwicklungsdiagnostik. Und das war auch wieder ein Bereich. Und all diese Bereiche haben eigentlich auch nie miteinander gesprochen und haben mal geguckt, könnte das vielleicht eigentlich miteinander in Zusammenhang stehen, dass diese seltene oder wenig bekannte und kaum erforschte Schocksgendeletion vielleicht auch einen Zusammenhang zu diesen Thematiken Dyskalkulie und Legasthenie halt irgendwie hat.
Also zumal ja auch gesagt wird, dass eben zum Erlernen der Kulturtechniken einfach Voraussetzungen da sein müssen. Und wir fangen ja an, die Voraussetzungen zu entwickeln, indem wir die Umwelt erfahren, ohne dafür Begriffe zu haben oder abstrakt das wahrzunehmen. Und da liegt die Vermutung ganz nahe, dass das ineinander greift. Aber ja, ist auch mein Erleben, dass das noch nicht genug passiert. Für mich ist es auch immer faszinierend, dann zu sehen, ah, daran haben wir noch gar nicht gedacht und das liegt auch noch vor. Und da müsste man mal miteinander reden, um zu gucken, wie kann man gemeinsam das Kind dann richtig fördern und nicht an unterschiedlichen Stellen irgendwie sein, die sich dann vielleicht durch die Methodik behindern, ohne dass man das eigentlich will. Und wenn man dann miteinander redet, man kann die Methodiken aufeinander abstimmen und dann sind die Entwicklungen richtig toll zu sehen. Wenn du jetzt einfach ein bisschen zurückblickst die letzten Jahre, was hat denn besonders geholfen auf dem Weg?
Wie gesagt, der Austausch mit anderen Eltern hat sehr geholfen. Also für mich persönlich, das ist mein Weg, war diese Arbeit und ist diese Arbeit, Zusammenarbeit in dem Verband auch wichtig gewesen. Ich war jetzt kürzlich auch auf dem großen Bundeskongress zum Thema Legasthenie und Dyskalkulie gewesen und für mich ist die Auseinandersetzung auch nochmal mit den wissenschaftlichen Fortschritten, was mir hilft, auch mehr zu begreifen und zu schauen, was man da vielleicht mitnehmen kann, um die Kinder, also ich bleib jetzt mal oder komm mal weg vom Singular, weil das ja letztendlich auch immer Auswirkungen hat für die andere Tochter und auch die Familien, die man so kennt, was man da halt irgendwie so an Eindrücken gewinnt und mit sich bringt. Und das sind Dinge, die mir immer geholfen haben, zu schauen, was ist denn der aktuelle Stand, wo ist die Forschung jetzt, was kann man daraus mitnehmen und daraus auch ziehen. Und man hat immer wieder auch ganz tolle, überraschende Begegnungen. Für mich, ich bin da so ein Lesemensch und Austauschmensch. Ich brauche den wissenschaftlichen Input. Das ist eben das, was mir in der Situation wirklich weitergeholfen hat, um Perspektivwechsel auch hinzubekommen und die Kommunikation mit anderen, um einfach andere Sichtweisen auch zu gewinnen.
Wo steht ihr denn heute und wie siehst du die Zukunft für euch und für eure beiden Kinder?
Ja, wir haben jetzt diese zwei sehr unterschiedlichen Schulsysteme in der Familie. Das bringt auch Konfliktpotenzial durchaus mit sich, weil die eine unter einem hohen Lern- und Leistungsdruck steht, aber tatsächlich auch am frühen Nachmittag nach Hause kommt, die andere in der Montessori-Schule auch da im Ganztag ist und dann nach Hause kommt und dann hat sie frei. Und wo wir jetzt stehen, ist ein sehr schönes Ergebnis insofern, weil die jüngere Tochter, die von der Dyskalkulie betroffen ist, irgendwann mal auf die Frage einer Freundin gesagt hat, was ist denn dein Lieblingsfach? Und dann kam Mathe. Und das finde ich einen der schönsten Erfolge auch dieser Schule. Ein Kind, das eine Rechenstörung hat, die Freude am Matheunterricht so weit zurückgebracht zu haben, dass es eben möglich ist, langsam zu lernen, in einem eigenen Tempo und es eben auch Gefallen daran zu finden, an einer Sache, die einem eigentlich als Teilleistungsstörung attestiert worden ist.
Wir haben ja eine Playlist. Hättest du einen Powersong für die Playlist?
Tatsächlich würde ich Christine and the Queens, To Be Honest, auf diese Liste tun, wobei ich so ein bisschen am Schwanken bin gerade, ob es nicht vielleicht auch Full of Life sein könnte von Christine and the Queens. Denn ich denke, dass dieses sich ehrlich machen und sprechen über das, was vermeintliche Schwächen sind, unheimlich hilft, um wieder stark zu werden, weil man mit anderen viel leichter in Austausch darüber gerät und sowas einfach auch umkehren kann und ummünzen kann. Und Full of Life ist natürlich eine Sache, die man sich gerade auch bei den betroffenen Kindern sehr wünscht, dass sie trotz eben dieser vermeintlichen Schwäche einfach voller Leben durch ihre Kindheit marschieren dürfen.
Ja, und wissen, was sie können.
Richtig.
Welches Lebensmotto begleitet dich denn?
Ich lerne es selber gerade tatsächlich, dieses ganz klassische Carpe Diem, lebe den Tag. Denn durch dieses Schulsystem und die eigenen Erfahrungen ist man ja sehr schnell in dem Denken, oh Gott, was passiert denn eigentlich in der Zukunft? Und was hat denn ist es in der Vergangenheit gewesen? Und tatsächlich auch mit den Kindern so den Tag zu genießen und im Jetzt zu sein und sich eben nicht darüber Gedanken zu machen, was ist denn jetzt mit der Legasthenie, was ist mit der Dyskalkulie, was ist meinetwegen irgendwie auch mit den Vokabeln in Latein, sondern halt wirklich auch den eigenen Neigungen und Stärken Raum zu geben und Zeit zu geben. Das ist was plötzlich wieder mehr Bedeutung auch gewinnt für mich im Leben. Also ja, lebe oder genieße den Tag.
Das ist total schön. Gibt es noch irgendwas, was dir total wichtig ist, wo du sagst, das möchtest du einfach anderen Eltern mitgeben, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
Sich mit den eigenen Ängsten konfrontieren, glaube ich, ist was ganz Wichtiges. Ich habe es selber auch erlebt bei den eigenen Kindern. Man ist sehr schnell dabei, die Verantwortung abzuschieben auf das Kind und die eigene Verantwortung nicht zu sehen. So, jetzt hat das Kind ein Problem, aber vielleicht muss man selber erstmal bei sich selbst anfangen und aufräumen. Und das habe ich für mich auch gemerkt. Das hat viele Dinge auch angestoßen, mich zu hinterfragen, auch Glaubenssätze, mit denen ich groß geworden bin, zu hinterfragen, auch Lehr-Lernerfahrungen zu bedenken und neu zu betrachten. Und das ist eine Sache, bei der ich glaube, können viele Eltern einfach ganz genau darauf achten, wo die Verantwortung eigentlich liegt, nämlich erstmal bei den Eltern für die Kinder und nicht bei den Kindern für die Eltern. Und da sich selber ehrlich machen und Sachen anzuschauen, die man als Ängste mitbringt, Versagensängste, mangelndes Vertrauen auch vielleicht in die Fähigkeiten des Kindes. Ich kann mich erinnern, ich hatte gerade erst kürzlich mit der betroffenen Tochter eine Unterhaltung darüber, die gesagt hat, Mensch, ihr traut mir einfach zu wenig zu. Und das fand ich toll, dass sie den Mut hatte, das zu sagen. Und sie hatte tatsächlich vielleicht auch recht, ne, dass das eine Rolle spielt. Und da aber auch Kommunikation wichtig ist. Es ist nicht so, dass wir ihr Sachen nicht zutrauen. Aber man natürlich auch weiß, durch Einschränkungen, die nun mal halt da sind, dass Sachen jetzt vielleicht noch nicht so funktionieren, wie sie es gerne hätte. Aber das heißt ja nicht, dass das nicht in 1-2 Jahren irgendwie der Fall ist, dass man einfach darüber redet und in Austausch kommt. Aber ja, einfach wirklich auch den Kindern Dinge auch zutrauen. Das habe ich auch daraus wieder mitgelernt. Und ja, das Gespräch mit den Kindern immer auch suchen und zuhören, ganz wichtig.
Dann vielen, vielen Dank für unser Gespräch. Und es ist einfach immer nur wieder schön, auf Eltern zu treffen und Elternteile, die sich so einsetzen, dass es einfach auch was wird. Und vielen Dank.
Danke dir.
Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir vielleicht Fragen entstanden? Hast du Anregungen oder Kritik? Hast du selber was zu erzählen? Melde dich jederzeit unter podcast@mio-lindner.com bei mir oder schick mir eine DM auf Instagram unter mio.lindner. Ich freue mich, von dir zu hören. Gern kannst du auch natürlich direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.